ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Zu Gast ist Maret Ifomar-Kupka. Sie ist Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt. Zu ihren Themen gehört die Mode. Sie war Modebloggerin und hat Ausstellungen über Mode betreut. Wobei es dabei einerseits um Kleidung geht, aber noch viel mehr um Identität, Kultur und um Politik. Und da spielt für Maret Ifomar-Kupka die Dekolonisierung eine entscheidende Rolle. Welche Folgen hat das koloniale Erbe unseres Landes und wie prägt es bis heute unser Bewusstsein und unser Verhalten? Das ist ein hochaktuelles Thema, der Ausgleich zwischen Süden und Norden. Und verbunden damit auch, dass im Norden die Wahrnehmung des Südens dringend überholt werden muss. Es gibt also viel zu besprechen. Ich bin Juliane Ort. Maret Ifomar-Kupka, Süden und Norden habe ich gerade schon angesprochen und Sie tragen beides vereint in Ihrem Namen. Wie setzt der sich zusammen?
Also mein Name setzt sich so zusammen, dass Maret ein nordischer Name ist und vielleicht auch bekannter ist als Marit. Und meine Mutter den Namen mochte und mich so nennen wollte. Ihr aber auch wichtig war, dass ich einen nigerianischen Namen habe, also einen Ibo-Namen. Denn meine Mutter stammt aus Nigeria und für sie war es wichtig, dass ihre Kinder auch dort angesprochen, da benannt werden können. Und so kommt es eben, dass ich ja Nord und Süd quasi in meinen Namen vereine.
Ihr Vater stammt aus Norddeutschland, Ihre Mutter aus Nigeria und Sie selbst sind Hessin. 1980 sind Sie in Hanau auf die Welt gekommen und im Main-Kinzig-Kreis aufgewachsen. Und als Jugendliche, da waren Sie oft in Hanau unterwegs. Das ist eine Stadt, die ja seit dem 19. Februar 2020 nicht mehr die gleiche ist wie vorher. Wie haben Sie das erlebt? Wie sehr hat Sie das rassistische Attentat von Hanau getroffen?
Das hat mich sehr getroffen. Also das hätte mich auch getroffen, wenn es woanders passiert wäre. Natürlich hat es mich nochmal speziell getroffen mit Hanau. Ich bekam eben am Abend von einem Freund, auch aus Hanau stammend, Nachrichten geschickt. Der meinte, da ist irgendwas passiert, da ist was los in Hanau. Und das hat sich dann quasi so im Laufe der Nacht und am darauffolgenden Tag dann quasi erst herausgestellt, was das war, was da genau los war. Und das hat ja nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, dadurch, dass es eben so nah ist und ich quasi die Orte kenne, an denen es passiert ist. Ich wusste sofort genau, wo das alles war. Die Stadt, in der ich eben als Jugendliche unterwegs war, in der ich bin selbst nicht in Hanau zur Schule gegangen, mein Bruder ist in Hanau zur Schule gegangen, ist auf die gleiche Schule gegangen, wie der Attentäter auch gegangen ist. Das bekommt natürlich nochmal eine ganz andere, nahe, persönliche Dimension dadurch.
Hat sich durch dieses rassistische Attentat für Sie auch persönlich etwas verändert? Also fühlen Sie sich unsicherer seitdem?
Das würde ich so nicht sagen. Also, dass ich mich jetzt durch das Attentat nochmal unsicherer fühlen würde. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich mich jetzt grundsätzlich unsicher fühle. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich auf der Straße unterwegs bin und Sorge habe, dass mir dort jetzt akut etwas passiert. Wobei natürlich vielleicht die Unsicherheit nochmal auf einer anderen Ebene passiert, dass jetzt die Aufklärung oder die weiteren Ermittlungen eingestellt wurden in Hanau und offenbar ist, dass sich da noch sehr viel mehr hinter verbirgt. Beispielsweise die Polizisten, die an dem Abend im Einsatz waren, ein großer Teil davon auch in einer später aufgelösten Polizeieinheit waren oder Teil davon waren und diese Polizeieinheit mit Rechtsextremismus in Verbindung steht. Und dann aber so etwas nicht weiter verfolgt wird und nicht weiter aufgeklärt wird. Ich meine, wir haben ja Ähnliches erlebt auch mit den NSU-Attentaten, wo dann eben die Akten unter Verschluss geraten und da einfach nichts weiter passiert. Das sind solche Dinge, die mir dann, glaube ich, auf einer anderen Ebene Sorge machen auch, irgendwie Sorge machen um die Zukunft dieses Landes.
Sie sind auch im Beirat der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und ich habe von Ihnen gelesen, dass Sie vor etwa 5 Jahren das erste Mal bei einem Treffen der Initiative über mehrere Tage hinweg dabei waren. Also mehrere Tage unter Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie Sie. Und Sie hatten, so haben Sie das beschrieben, zum ersten Mal die Empfindung, neutral zu sein. Wie fühlt sich das an, neutral sein?
Mein Gefühl der Neutralität kam daher, dass ich Tage in einem Raum verbracht habe mit Menschen, denen ich wenig erklären musste, die sehr ähnlich aufgewachsen sind wie ich. Es gibt immer noch genug Unterschiede, aber so grob haben wir sehr ähnliche Erfahrungen gemacht in unserem Aufwachsen, wo wir aufgewachsen sind. Das bedeutet, dass so ganz die Dinge, die für mich komplett normal sind und grundsätzlich sind, einfach keiner Erklärung bedurften. Und ich aber in anderen Kontexten durchaus die Erfahrung mache, dass Dinge, die für mich vollkommen normal sind, für andere eben nicht normal sind und erklärungsbedürftig sind. Das beginnt bei so ganz alltäglichen Dingen wie Haare, Haarpflege, Haare waschen, Haarstyling. Das ist natürlich in so einem Kontext, wo alle eine sehr ähnliche Haarstruktur haben, einfach kein großes Thema. Das war, das klingt jetzt vielleicht wie so ein keine große Besonderheit. Und ich glaube, für Menschen, die eben immer in Kontexten unterwegs sind, wo die Personen alle recht ähnlich aussehen, vielleicht auch gar nicht so nachvollziehbar, aber für mich war das einfach so eine ganz merkwürdige Erfahrung, wie die Möglichkeit, irgendwie in einer Menschengruppe unterzugehen. Das war eben in dem Kontext eine ganz gute Erfahrung, die ich so in dieser Form vorher nie hatte und mir das auch gar nicht so bewusst war, dass ich die gar nicht so hatte.
Sie haben jetzt das Thema Haare angesprochen. Haben Sie denn auch die Erfahrung gemacht, dass Ihnen Menschen in die Haare fassen, obwohl Sie das gar nicht wollen?
Ja, so der Standard. Das passiert tatsächlich. Also das ist mir früher passiert und das ist vielleicht auch nochmal in Kontexten, in denen ich mich nicht so wehren konnte. Also irgendwie jünger war, kleiner war natürlich noch öfter passiert. Ich glaube, vielleicht ist die Hemmung jetzt einer erwachsenen Person in die Haare zu greifen einfach so unaufgefordert ein bisschen höher, aber allerdings auch nur ein bisschen höher, denn es passiert tatsächlich noch. Und wenn es jetzt nicht unbedingt das in die Haare greifen ist oder das in die Haare greifen wollen, dann ist es doch immer eine irgendwie geartete Neugier oder ein Kommentar, der sicherlich, das kann man schon sagen, klar, es ist in den meisten Fällen sicherlich alles gut gemeint und irgendwie ein gutes Interesse, aber es ist natürlich für die Person, der das dauernd passiert, dann mitunter schon irgendwie merkwürdig, weil das natürlich so ein Gefühl, das Anderssein oder das Exotischsein, das Besonderssein verstärkt.
Da fühlt man sich dann nicht neutral auf jeden Fall.
Da fühlt man sich auf jeden Fall nicht neutral, das ist richtig.
Sie haben für diesen Doppelkopf bei HR2 Kultur auch Musik ausgesucht. Und Sie haben mir erzählt, dass es Ihnen sehr schwer gefallen ist, diese Auswahl zu treffen. Was war so schwer daran?
Ich bin jetzt keine Musikexpertin, würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Ich höre aber schon sehr viel Musik, sehr gerne Musik und habe dann gedacht, okay, was wähle ich jetzt aus? Wähle ich jetzt etwas aus, was vielleicht eher weniger im HR2 zu hören ist? Natürlich gibt es auch viel Musik, die nicht unbedingt eine Bühne hat oder gespielt wird. MusikerInnen, die nicht im Mainstream vorkommen, da hatte ich dann auch dran gedacht, gebe ich vielleicht denen die Möglichkeit, gehört zu werden? Und was jetzt vielleicht allen Songs gemeinsam ist, dass sie alle von Menschen stammen, die eine Beziehung zum afrikanischen Kontinent haben. Also sei es, dass sie entweder alle von dort stammen, also dort geboren, dort aufgewachsen sind, dort immer noch leben, dort Musik machen oder eben Vorfahren vom afrikanischen Kontinent haben. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass in allen vier Stücken scheinbare Gegensätze zusammenkommen, etwas vereint wird, was vielleicht aber aus so einer weiß-westlichen Perspektive gar nicht so auffallen würde oder bekannt ist, wenn man dann vielleicht sagen würde, ja, okay, das ist jetzt irgendwas vom afrikanischen Kontinent, aber natürlich ist der afrikanische Kontinent auch wahnsinnig divers und heterogen und natürlich können selbst von Musik vom afrikanischen Kontinent stammt oder von dort beeinflusst, nochmal Gegensätze entstehen, die dann zusammengeführt werden. Und das ist so etwas, was eigentlich auch allen vier Songs gemeinsam ist.
Der erste Titel, den wir hören, heißt Sondela von Tresor featuring Mzaki. Warum dieser Titel?
Das ist tatsächlich einer von meinen Lieblingssongs, den ich sehr oft höre. Und auch hier kommen ganz interessant zwei Unterschiede zusammen. Also es gibt zwar eine Zeile, die auf Englisch gesungen wird, aber hauptsächlich singt Tresor auf Kiswahili und Msaki auf Kosa, das ich leider nicht richtig aussprechen kann. Aber das werden wir gleich auch hören im Song, weil als ich es zum ersten Mal hörte, ich total fasziniert davon war, weil ich glaube, ich bis dato noch nie Kosa singend gehört hatte und natürlich diese Klicklaute in der Sprache eben auch in der Musik vorkommen.
Sondela von Tresor und Msaki. Ausgewählt von Marit Ifoma-Kupka, Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin am Museum Angewandte Kunst. Im Gespräch mit Juliane Orth bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Schwarze Künstler und Künstlerinnen und vielleicht auch schwarze Menschen insgesamt sichtbarer machen, das haben Sie sich vorgenommen und das haben Sie auch bereits umgesetzt, Frau Kupka. unter anderem in der von Ihnen kuratierten Ausstellung Life Doesn't Frighten Me. Da ging es um eines Ihrer großen Themen, nämlich um die Mode. Michelle Elie, Model und Modesammlerin, die hat darin einen Einblick in ihre Sammlung des Labels Comme des Garçons gegeben. Vielleicht beschreiben Sie selber mal die Mode, um die es da ging.
Ja, das Interessante an der Ausstellung, das mir auch Wichtige an der Ausstellung ist, dass es gar nicht nur um die Mode verstanden als Kleidung ging. Besonders ist, dass wir einerseits Comme des Garçons haben, dass dieses japanische Avantgarde-Label von Rei Kawakubo, das ja an sich von Trägern, Trägerinnen schon sehr viel abverlangt, weil sie doch wirklich auf Körper, Körperlichkeit, Bewegung nicht unbedingt Wert legt, sondern eigentlich quasi schon einen sehr dekonstruktivistischen, fast schon in die Kunst gehenden Ansatz hat, wenn sie sich mit Kleidung, Körper und Körperlichkeit beschäftigt. Und dieses sehr besondere Label kommt nun mit der sehr besonderen Person Michelle Elie zusammen, die als Model gearbeitet hat, Schmuckdesignerin ist und eben leidenschaftliche Comme des Garçons-Sammlerin, aber auch, das ist das Besondere, Comme des Garçons-Trägerin ist. Also sie erwirbt nicht nur die Stücke und sammelt die und archiviert die, sondern sie trägt diese auch. Und ihr Hauptschauplatz ist eigentlich die Fashion Week in Paris, wo sie dann quasi ja fast schon in so kleinen Performances, würde ich das interpretieren, ihre Girls, also so wie sie die Stücke auch nennt, ausführt und teilweise manchmal Hilfe dazu braucht. Es gibt einen Film, den wir auch in der Ausstellung gezeigt haben, in dem sie mit einem Assistenten unterwegs ist, der quasi alles für sie machen muss, der ihr Türen öffnen muss, der sie in Taxis, in Großraumtaxis reindrücken muss, weil sie da gar nicht in diesem riesigen Kleid, genau, in diesem riesigen Kleid gar nicht selbst einsteigen kann, der ihr Getränke mit Strohhalm reicht, weil sie eben ihre Hände nicht benutzen kann und gar nicht trinken kann und ja, sie quasi sich dem Stück auch so hingibt oder sich auch dem Stück aussetzt. Und natürlich ist jetzt die Fashion Week vielleicht nochmal ein etwas versöhnlicheres Umfeld, weil dort vielleicht so eine gewisse Extravaganz dann irgendwie erwartet wird. Ganz so extreme Stücke trägt sie dann auch mal im Alltag. Also Michelle Elie ist auf jeden Fall eine Erscheinung, eine Person, die auffällt und die jetzt nicht nur aufgrund ihrer Kleidung auffällt, sondern eben auch als schwarze Frau in der weißen Mehrheitsgesellschaft auffällt. Und ich darin so eine sehr interessante Aneignung dessen bei ihr sehe oder gesehen habe, dass es eine Tatsache ist, die gewahr ist, aber die sie sich quasi wieder so reaneignet, so ein bisschen nach dem Motto, wenn ich eh schon gesehen werde und wenn ich eh schon überall auffalle, dann möchte ich auch gerne bestimmen, wie das passiert. Und das hat mich dann nochmal weiter interessiert über dieses, wie schwarze Körper wahrgenommen werden, wie sie auch objektifiziert werden oder vor allem auch wurden lange in der Geschichte. Also über die Frage auch, wie zeigen wir überhaupt die Kleidung in der Ausstellung? Was sind das für Puppen, auf denen die dann zu sehen sind? Also wir haben uns am Ende entschieden, Puppen nach dem Abbild von Michelle Elie anfertigen zu lassen. Das heißt, es waren jetzt 50 Puppen, die alle aussahen wie Michelle Elie in der Ausstellung. Aber dem ist auch ein langer Prozess vorausgegangen, dann die Entscheidung zu treffen, das so zu machen. Weil wir natürlich die Sorge hatten, okay, schwarze Körper werden objektifiziert. Was passiert denn dann nun in so einer Ausstellung, wo dann wieder ein hauptsächlich weißes Publikum hingehen wird, um sich dort dann einen schwarzen Körper mit besonders tollen Kleidern anzuschauen? Also wie gehen wir mit dieser Tatsache um, die da passieren wird? Und in der Ausstellung haben wir das gemacht, indem es so eine Reflexionsebene gab, in der ich mich als Kuratorin immer wieder mit Michelle Elie unterhalten habe, in der sie auch erzählt hat, Geschichten erzählt hat von den Kleidern. Also uns war wichtig, dass Michelle Elie als handelndes Subjekt wahrgenommen wird und wahrgenommen werden kann. Und damit natürlich auch bricht mit so einer langen Tradition von ausgestellten schwarzen Körpern in Europa, die eben auf die Kolonisierung des afrikanischen Kontinents natürlich zurückgehen und wo es halt immer darum geht, irgendwie so diese Exotik, das Besondere des schwarzen Körpers anzuschauen, zu betrachten. Und bei uns ging es dann in der Ausstellung ganz gezielt darum, auch mit solchen Blicktraditionen zu brechen und zu überlegen, wie eben auch eine schwarze Körperlichkeit als handelnd, als Subjekt gezeigt werden kann.
Der Titel der Ausstellung hieß Life Doesn't Frighten Me. Das geht zurück auf die Autorin und Lyrikerin Maya Angelou, die bei der Amtseinführung von US-Präsident Bill Clinton gesprochen hat. Maya Angelou war die erste schwarze Autorin, die bei einer Inauguration-Feier aufgetreten ist. War das der Hintergrund, warum Sie diesen Titel gewählt haben?
Jein. Also da kommt einiges zusammen. Und zwar ist dieser Satz auch einer, der Michelle Ely persönlich sehr wichtig ist, weil ihre Mutter ihr das immer sagte. Also ihr immer sagte, dass sie keine Angst vorm Leben haben soll, sondern quasi furchtlos raustreten soll. Und genau das ja auch das ist, worum es in dem Gedicht von Maya Angelou geht. Also dass es um ein kleines Mädchen geht, das eben sich quasi den Widrigkeiten des Lebens stellt. Und das ist erst aus der Perspektive von einem kleinen Mädchen gesprochen, die keine Angst hat vor den Monstern im Kleiderschrank. Aber wenn man das Gedicht weiterverfolgt, dann auch keine Angst davor hat, dass an den Haaren gezogen wird oder dass sie halt eben nicht so schöne, ne, also immer dieses, was ist good hair, was ist bad hair, nicht so schöne Haare hat wie eben die weißen Klassenkameradinnen oder die weißen anderen Mädchen. Das ist ein bisschen bis heute das Lebensmotto geblieben, auch von Michelle Ely. Und ich fand, dass das sehr gut passt, eben auch dann in dieser Spiegelung mit Maya Angelous Gedicht.
Life Doesn't Frighten Me, das war also der Titel der Ausstellung, in der es um Mode ging. Gucken wir nochmal auf die Mode. Das ist ja eines ihrer großen Themen. Ihr Ausbildungsweg hat sie unter anderem an die Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe geführt. Und spätestens da hat sie das Thema dann gepackt. Was interessiert sie so an Mode?
An Mode interessiert mich das, was vielleicht gar nicht unbedingt so als erstes mit Mode verbunden wird. Also ich bin ja keine Modedesignerin. Ich kann auch wenig jetzt über Schnittkonstruktionen oder unterschiedlichen Materialitäten erzählen, sondern mich interessiert Mode tatsächlich fast in allererster Linie als soziales Phänomen und eben auch als ein Kulturphänomen. Also was drückt sich über Mode aus? Was lässt sich an Mode ablesen? Wie lässt sich eine Gesellschaft oder auch der Stand einer Gesellschaft über die Moden, die es dann zu der jeweiligen Zeit gegeben hat, wie lässt sich das verstehen und interpretieren? Und dann natürlich im nächsten Schritt, wenn man es dann, also jetzt eher auf so einer Makroebene gesprochen, dann im nächsten Schritt natürlich auch so eine Mikroebene, wo es dann quasi um den Ausdruck der eigenen Person, der Persönlichkeit geht und um die identitätsbildende und identitätsunterstützende Funktion vielleicht die Mode auch haben kann.
Und jetzt ein bisschen Geschichtsunterricht, so heißt der nächste Titel, den Sie ausgewählt haben. Er ist von der Black Superman Group, eine Gruppe aus drei Musikern, die mehr als eine Band sein will, nämlich ein musikalisches Movement. Ein Movement, das Afrika, die Kolonialgeschichte und den Rassismus sichtbar machen möchte.
Das ist kein Gegenrassismus. Ich bin gegen Rassismus, doch Dauerdiskriminierung im Leben ergibt Frust, wird ein bewegender Rhythmus. Hör, sie wollen nicht, dass es sich so vermischt. Am besten jede Rasse ist unter sich. Ich besinne mich unserer Pflicht. Geb dir Geschichtsunterricht. Ägypten ist kein mit das schwarzes Land. Doch Hollywood meint, das ist weiß war das Land. Als ob sie nicht wissen, was war. Der echte Name von Osiris ist Assa. Frag mal den Papst im Vatikan, das Symbol vom Obelisk ist von da. Das meiste der Heiligen Schrift ist von da. Guck, ich tripp mich, ich geh mit dem Licht, ich komm klar. Ich will nur die Wurzeln heben, sie wollen nur Ressourcen stehlen. Sie sind Diebe, seit sie Kaiser waren. Sie bedienen sich einfach weiter dran. Lebe hier, wenigstens leben wir. Deutscher Pass und trotzdem kein German. Respect my people, God bless my people. Orga, sprech kein Ibo, trotzdem Niger, Mann. Sie in the real, nee, nehmen mich. Genozide, später stehen wir. Wir sind doch da. Ein Wilder, ein Hottentott gebildet, passt nicht ins Bild eines Robert Knox. Sag den Brüdern und Schwestern Bescheid, mach den Ballsaal im Hilton zum Kottenklopf.
Wie sollen sie uns verstehen, wenn sie nicht die Geschichte kennen? PK von Königin zu Söhnen von Geflüchteten. Sie sehen mich an, als wäre mein Gesicht ihnen fremd. Dafür haben meine Vorfahren nicht gekämpft. Was weißt du schon? Was weißt du?
Die Black Superman Group mit Geschichtsunterricht, ausgewählt von Maret Ifoma-Kupka, Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin. Warum haben Sie diesen Titel gewählt?
Ja, es geht tatsächlich bei dem Song auch um Schule und um darum, was wir dort nicht lernen oder was wir vielleicht auch nur zur Hälfte lernen. Das Album an sich heißt Platz an der Sonne und ist natürlich dieses berühmte Zitat von 1897, und wo es eben darum ging, tatsächlich Werbung zu machen für das deutsche Kolonialprojekt und auch für die Besiedlung der deutschen Kolonien eben durch deutsche Staatsbürger, Staatsbürgerinnen. Und was an dem Titel aber auch spannend ist, dass er so eine Doppeldeutung hat, nämlich dass er aber auch für die Musiker selbst eine große Rolle spielt, für Megalo, Musa, Ghanaian Stallion, die allesamt Vorfahren auf dem afrikanischen Kontinent haben, aber auch in Deutschland haben. Und es immer wieder um diese große Frage des eigenen Platzes geht. Also wo ist denn jetzt irgendwie dieser Platz der Heimat, der Wärme, wo gehören wir irgendwie hin? Und ich sehe mich da natürlich auch sehr in diesem ganzen Kontext, den die drei Musiker aufmachen. Und es gibt auch ein Remix-Album, wo dann auch mehr Frauen auch beteiligt sind und singen dürfen. Joy Denalani ist dann dabei, Rola ist dabei. Und das ganze Album an sich quasi um schwarze Identität in Deutschland geht, die Geschichte geht, aber auch immer wieder aufzeigt und erklärt, dass deutsche Geschichte sehr lückenhaft ist und sehr lückenhaft erzählt wird. Und das etwas ist, was ich mit meiner Arbeit auch immer wieder versuche, dass ich versuche, das Bild komplett zu machen und einfach auch die Aspekte mit einzubringen, die eher unsichtbar sind oder unsichtbar gemacht werden.
Da müssen wir offenbar noch viel lernen, noch mehr Geschichtsunterricht bekommen. Was gibt es da vor allem zu lernen aus Ihrer Sicht? Wo ist die Lücke?
Also wir lernen Geschichte nur sehr lückenhaft und vor allem auch immer nur aus einer Perspektive, nämlich aus der Perspektive einer weiß-westlichen Dominanzgesellschaft, und die quasi immer auf das andere blickt als Geschichtsloses oder als Herkunftsloses. Aber natürlich hat das vermeintlich andere, bringt auch eine Geschichte mit, die eigentlich zu wichtig zu hören ist, um das Bild komplett zu machen. Es ist nicht falsch, was wir lernen, es ist nur nicht vollständig, sondern wie kriegen wir das Bild komplett? Und dadurch würde sich natürlich sehr viel verändern. Und ich glaube, dass deswegen auch der Widerstand gegen so eine Vollständigmachung so groß ist, weil natürlich die komplette Geschichte sehr vieles in Frage stellen würde, sehr vieles verändern würde. Aber ich sehe das eigentlich als eine sehr spannende, sehr positive Herausforderung.
Sie sind Kuratorin und Sie bereiten eben diese Themen für eine Darstellung im Museum auf. Jetzt sind ja gerade im Moment viele Museen damit befasst, ihre Bestände nach kolonialen Ursprüngen zu durchforsten. Wie ist das denn an Ihrem Haus, dem Museum Angewandte Kunst?
Wir haben tatsächlich keine Bestände aus kolonialen Kontexten, also aus afrikanischen Kontexten jedenfalls nicht. Daher ist das jetzt nicht das, was uns vorrangig interessiert. Viele Museen, wie Sie sagten, überprüfen die Sammlungen, oder bei anderen ist es auch sehr offensichtlich, dass die Sammlungen aus afrikanischen Kontexten stammen. Und das sind solche Dinge, die natürlich jetzt mich am Museum Angewandte Kunst so beschäftigen, weil wir einfach nicht in dieser Situation sind, sondern was mich dann mehr interessiert, sind auf einer operativen Ebene des Museums quasi die koloniale Vergangenheit oder die koloniale Tradition auch, in die nicht nur das Museum Angewandte Kunst, sondern alle Museen im Allgemeinen stehen, weil es immer darum ging, etwas als gut, als beispielhaft zu definieren, BesucherInnen als gute Bürger, als gute Staatsbürger herauszubilden in den Museen, in den Ausstellungen, die dort mit den Sammlungsobjekten gemacht wurden. Und mich interessiert auch hier wieder die Geschichten, die dort nicht erzählt werden. Mich interessieren die Menschen, die nicht ins Museum gehen, die nicht als BesucherInnen vorgesehen waren oder bis heute auch nicht als BesucherInnen vorgesehen sind. Warum ist das so? Wie bekommt man die hin? Wie bekommt man die vor allem auch daran interessiert, an Kunst, an kultureller Praxis, die ja auch sehr viel mit Gesellschaft und Gesellschaftsbildung zu tun hat. Was ist eine Gesellschaft? Was macht eine Gesellschaft aus? Wer sind die Leute, die das mitbestimmen? Und im Idealfall sind wir das ja alle, die da sind. Aber warum wird dennoch in Museen nur ein kleiner Teil der Gesellschaft abgebildet, auch ausgebildet? Und wie sind die Sammlungskriterien? Was wird gesammelt, was wird nicht gesammelt? Wie bekommt man das, was nicht gesammelt wird, in die Museen? Also wie kann man das nochmal neu denken und neu bestimmen und neu zusammensetzen, um vielleicht ein Museum in Zukunft was ganz anderes sein zu lassen?
Was heißt das denn jetzt für Ihr Haus konkret? Also bei Ihnen findet man zum Beispiel Design oder auch Praktisches wie die Frankfurter Küche. Also mal so zugespitzt, was hat die Frankfurter Küche mit Kolonialismus zu tun?
Die Frankfurter Küche hat vielleicht mit einer engen Perspektive auf den ersten Blick gar nichts mit dem Kolonialismus zu tun. Aber hier geht es auch wieder darum, die Perspektive zu weiten und nochmal breiter zu schauen. Dass zum Beispiel jemand wie Ernst May, der ja für Frankfurt und das neue Bauen sehr wichtig war und bis heute auch ist, dass so eine Person auch lange auf dem afrikanischen Kontinent verbracht hat und in der Nähe des Kilimanjaro in Arusha eine Farm hatte und in Nairobi gebaut hat und dort auch so eine Idee des neuen Bauens und des richtigen Bauens versucht hat zu etablieren. Was natürlich eine gewisse Merkwürdigkeit in sich birgt, weil das ja an Orten passiert ist, an denen Menschen waren, an denen Menschen über Jahrhunderte gelebt haben, die auch in Häusern gelebt haben, die für sie funktioniert hatten, die für sie einen Sinn hatten. Und dass dann aber quasi jemand aus dem fernen Deutschland kommt und dann eben nach Kenia reist und dort Häuser baut und anfängt, dann auch über eine Hausplanung natürlich, wer wohnt in welchem Haus und für welche Menschen sind jetzt welche Häuser, warum bestimmt, natürlich auch wieder eine Gesellschaft formt und dann natürlich auch gewisse kolonialrassistische Vorstellungen mit in dieses Bauen reinbringt, ist ja auch etwas, was sich dann auf der Kehrseite auch wieder auf so ein Planen und auf ein Denken in Europa auswirkt.
Also da würde die Frankfurter Küche, die ja bei Ihnen auch im Museum ausgestellt und zu sehen ist, würde dann plötzlich einen Teil koloniale Geschichte erzählen können.
Absolut. Und da sind wir dann wieder bei meiner Idee, eine Geschichte vollständig zu machen, weil das ja etwas ist, was ich beispielsweise interessant finde. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, die Frankfurter Küche ist irgendwie Quatsch, um Himmels Willen. Also es ist ein, sondern es geht tatsächlich darum, eigentlich die Geschichte noch voller und noch breiter und eigentlich vollständiger zu machen. Also es kommt eigentlich eher was dazu, als dass jetzt irgendetwas weggenommen wird.
Da sind wir jetzt bei Ihrem großen aktuellen Projekt, wenn Objekte Geschichte erzählen, das Talking Objects Lab. Das machen Sie zusammen mit der Berliner Kuratorin Isabel Rabe. Das ist ein Think Tank und eine Veranstaltungsreihe und die will Großes vollbringen. Nämlich unter anderem die Dekolonisierung von Erinnerung und die Dekolonisierung von Wissen. Und mit dabei sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wie auch Künstler und Künstlerinnen, hauptsächlich aus Afrika, aber auch aus Europa. Und das Vehikel, also so verstehe ich es, das sind die Talking Objects, also die Objekte sollen zu uns sprechen. Geben Sie doch bitte mal ein Beispiel, wie und welche Objekte da zu uns sprechen und was sie uns sagen können.
Also bei Talking Objects geht es tatsächlich darum, auch so einen imaginativen Raum zu betreten. Also darüber nachzudenken, was uns denn die Objekte an sich überhaupt erzählen würden. Denn ich sprach ja auch gerade über die Benin-Bronzen. Und da geht es eher weniger bei der Diskussion darum, was jetzt die Benin-Bronzen überhaupt wollen. Sondern es zeigt sich darin eigentlich ein großes Politikum. Nämlich oftmals das, es natürlich ein ganz guter strategischer Schritt auch ist, für viele Institutionen Objekte zurückzugeben und dadurch auch eine Bereitschaft zu zeigen, sich auf einen Prozess einzulassen. Aber hier auch wieder das große Interesse, wie geht es dann weiter? Weil Dekolonisierung bedeutet nicht, dass man jetzt die Keller leer räumt, Objekte in eine Kiste packt und die an die Herkunftsnation zurückschickt, was auch schon genug Schwierigkeiten mit sich bringt, aber da will ich gar nicht in die Tiefe gehen, sondern es geht eben auch darum, darüber nachzudenken, was können wir überhaupt von den Objekten lernen? Was können sie uns für Geschichte erzählen? Nämlich die Geschichte, wo sie herkommen, was sie überhaupt sind, was ihre Funktion ist, aber auch, was seit dem Raub mit ihnen passiert ist. Sie waren in Europa in Ausstellungen, sind gehandelt worden, verhandelt worden oder lagen in Depots. Diese Geschichte ist ja nun auch Teil der Objekte. Was erzählt uns diese Geschichte? Und wo möchten die Objekte vielleicht hin? es geht bei Talking Objects gar nicht so sehr darum, darüber zu diskutieren, ob Objekte zurückgegeben werden sollen, sondern es geht eigentlich tatsächlich wirklich um diese Frage, wie kann ein Raum beschaffen sein, wie muss ein Raum beschaffen sein, in dem überhaupt über so eine Rückgabe diskutiert werden kann. Wer trifft da aufeinander, mit welchen Wünschen, Befürchtungen oder auch Traumata aus der Vergangenheit. Also es wird immer wieder über diese Augenhöhe gesprochen, den Raum, in dem sich dann quasi unterschiedliche Parteien begegnen können. Aber gibt es überhaupt diese Augenhöhe? Nämlich wir bewegen uns ja hier auf einem traumatischen Feld, also in so einem geschichtsträchtigen Umfeld, also diese afrikanisch-europäische Beziehungen. Da ist wahnsinnig viel passiert die letzten Jahrhunderte. Wie kann sowas aussehen? Wie können sich dort Parteien begegnen und über eine Zukunft diskutieren und nachdenken? Und was können uns die Objekte darüber sagen?
Und das ist das, was Sie jetzt mit diesem Talking Objects Lab voranbringen wollen. Wenn Sie das Ziel formuliert haben, Dekolonisierung von Erinnerung, das ist ja ein immens großes Unterfangen, also Erinnerung umzuprogrammieren. Wie kann das funktionieren?
Wenn ich wüsste, wie das genau funktioniert, das wäre wunderbar. Wir werden auch keine so klare Antwort darauf geben können, denn klar ist, dass es ein Prozess ist und dass wir auf jeden Fall mit diesem Projekt dazu beitragen, dass wir sagen, wir lassen uns auf diesen Prozess ein. Und wir stoßen in dieser Arbeit auch immer wieder an Grenzen oder auf Schwierigkeiten. Seien es so banale Grenzen wie Finanzierung, dass man einen Antrag schreibt bei einer Stiftung und das Projekt vorstellt und es immer darum geht, was ist das Ziel des Projekts? Wo möchten Sie genau damit hin? Und wir uns aber in dieser ganzen großen Thematik der Restitution in so einem ergebnisoffenen Prozess befinden, der natürlich irgendwann vielleicht zu einem Ergebnis führen wird, aber von dem wir jetzt überhaupt gar keine Vorstellung haben, wie das aussehen kann. Wie soll eine andere Zukunft aussehen, die jetzt aus einer Struktur erwächst, aus einer jahrhundertealten Struktur, die zum größten Teil Leid, Ausbeutung, Gewalt hat. Wie lösen wir uns aus diesem Denken, auch aus einer Machtasymmetrie? Wie lösen wir uns daraus, um uns begegnen zu können, um dann eine gemeinsame, respektvolle Zukunft auf Augenhöhe gestalten zu können? Wie sieht das aus?
Also es ist ein ganz langer Prozess, höre ich so raus, der noch sehr ergebnisoffen ist. Sie wollen ja Ihre Arbeit mit dem Talking Objects Lab auch irgendwann in eine Ausstellung münden lassen im Museum Angewandte Kunst. Das dauert noch ein bisschen, aber haben Sie da so eine grobe Vorstellung, was Sie dann zeigen können?
Talking Objects besteht ja aus vielen kleinen Einzelelementen. Wir haben Thinktanks, wir haben Workshops und es gibt auch kleine Residencies und eine Artist Residency hatten wir bereits in Dakar, in Senegal, im Musée Théodore Monod dort. Und der Direktor Malik Ndiaye, der übrigens auch künstlerischer Leiter der Kunstbiennale in Dakar ist, der hat zwei Künstler, ein Künstler, eine Künstlerin eingeladen, mit der Sammlung zu arbeiten, sich einzelne Stücke auszuwählen und ausgehend von denen sich inspirieren zu lassen, etwas Neues, etwas anderes zu entwickeln. Und das ist so eine Herangehensweise, die wir uns auch sehr gut vorstellen können, dass es natürlich auch sehr interessant sein kann, eben nicht mit Objekten aus kolonialen Kontexten, also das IFAN ist tatsächlich auch ein Museum, an das restituiert wird, sondern auch zu schauen, wie mit der Sammlung in Frankfurt umgegangen werden kann, was dort herausgezogen werden kann. Wie kann sowas aber nochmal aussehen, wenn da eine andere Perspektive drauf schaut, wenn da ein anderer Blick drauf kommt? Also das ist so ein großer Themenbereich, der uns interessiert. Und dann natürlich die Mode. Also das ist ja quasi mein Hauptfeld. Und ich interessiere mich sehr für Stoffe, Stoffproduktion, unterschiedliche Färbetechniken, Webtechniken, was diese auch über unterschiedliche Regionen aussagen. Ich habe da aber keinen ethnologischen Blick drauf, sondern ich habe da schon auch wieder diesen kulturwissenschaftlich-soziologischen Blick drauf, weil ein doch sehr interessantes Phänomen die letzten Jahrzehnte ist, dass sehr viele junge DesignerInnen und vor allem auch DesignerInnen aus der afrikanischen Diaspora, also das bedeutet eben in Europa geborene, aufgewachsene Menschen mit familiären Ursprüngen, Verwurzelungen auf den afrikanischen Kontinent vieles auch für sich entdecken und wiederentdecken. Und das in ihre jeweiligen Kontexte auch einweben und dadurch etwas ganz Neues, Spannendes entsteht. Also wo dann quasi so eine Geschichtserzählung vom Kontinent sich dann verbindet mit einer europäisch-westlich geprägten Lebensrealität oder einer Identität. Und das hat auch problematische Aspekte, aber zumindest ist das so ein Phänomen, was mich interessiert und wo ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ein Ausstellungsprojekt daraus zu entwickeln.
Manchmal kann ja auch ein Tonträger ein Talking Object sein. Hören wir nochmal rein in eine weitere Musik, die Sie ausgewählt haben. Ata Kak mit Oba Sima. Kak mit Oba Sima, ausgewählt von Maret Ifoma-Kupka, Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin. Jetzt haben Sie ja die Perspektive der Museumsmacherin, der Kuratorin, weil Sie jetzt gerade angesprochen haben, man muss dann überlegen, was ist denn überhaupt die richtige Darstellungsweise oder die Möglichkeit der Einbindung? Was wäre denn da aus Ihrer Sicht sonst noch denkbar?
Also es gibt ja dieses eine große Argument, was immer wieder angeführt wird von VertreterInnen europäischer Museen, die sagen, man kann die Objekte nicht zurückgeben, weil es dort ja gar nicht die quasi den guten Kontext gibt oder den konservatorischen Kontext gibt, in den die Objekte zurückkehren können. Und das ist so ein bisschen stiefmütterliches Argument tatsächlich, weil die wurden ja nicht aus Museen gestohlen, sondern die wurden ja quasi aus dem Königspalast gestohlen, genau. Aber eben auch alles andere, was ja geraubt wurde, das ist ja von sakralen Objekten bis hin zu Alltagsobjekten alles Mögliche mitgenommen worden. Und da wäre halt auch wieder eigentlich die Idee oder die Frage oder der wichtige Ansatz auch zu überlegen, wie kann das eben wieder in ähnliche Kontexte reintegriert werden oder zurückgeführt werden? Und das gilt es eben zu entwickeln. Und ich finde, dass es auch sehr wichtig ist, dass dem auch der Raum und die Zeit gegeben wird und dass das eben nicht so weggeschoben werden kann im Sinne, naja, erstmal müssen die Herkunftskulturen den 10-Punkte-Plan vorlegen, was dann irgendwie damit passiert, sondern dass es dann tatsächlich auch irgendwie darum gehen muss, den Raum zuzulassen, dass sowas dann auch entwickelt wird oder dass dann auch so etwas überhaupt erst entstehen kann.
Jetzt gucken wir noch mal kurz auf die Museen bei uns. Da stellt sich ja auch die Frage, sind das die passenden Orte, in denen dieses große Thema Dekolonisierung gut aufgehoben ist? Oder braucht es da vielleicht auch ganz andere und unmittelbare Erlebnisse, um zu verstehen, worum es dabei wirklich geht? Ist da das Museum der richtige Ort?
Das Museum ist auf jeden Fall schon der richtige Ort dafür. Die Frage ist natürlich, wie? Also mit Dekolonisierung ist ja jetzt nicht nur gemeint, dass jetzt Museen Ausstellungen machen, in denen der Kolonialismus erklärt wird oder auch wie Deutschland in den Kolonialismus verstrickt war. Das ist sicherlich auch ein großer, wichtiger Aspekt dessen. Aber Dekolonisierung geht ja noch viel weiter darüber hinaus, sondern es geht ja auch dann an die Strukturen. Es geht eben auch an die Frage, wie überhaupt so etwas wie das große Kolonialprojekt möglich wurde. Was sind die Ideologien dahinter? Was ist die kolonialrassistische Basis, auf dem das Ganze fußt? Und das sind natürlich solche Denkmuster, Handlungsweisen, die so stark in die Strukturen verankert sind, eingewoben sind, dass sie bis heute wirken. Was sich dann eben auch zeigt, wer arbeitet im Museum, wer geht ins Museum, wer wird dort angesprochen, was für Ausstellungen werden gemacht. Und dann wird es ganz schnell sehr elementar. Und auch hier geht es natürlich auch immer wieder darum, sich auf so einen Prozess der Dekolonisierung einzulassen. Und dass das etwas ist, was jetzt nicht morgen abgeschlossen ist oder wo man jetzt sagt, wir haben jetzt hier irgendwie, wir machen jetzt da mal 3 Ausstellungen oder einen Themenschwerpunkt und dann ist nächstes Jahr alles gut, dann sind wir dekolonisiert, sondern dass eigentlich vielleicht das dekoloniale Museum eins ist, was ständig im Prozess ist und sich ständig verändert und sich auch neu anpasst und sich permanent neu erfindet.
Das sagt Marit Ifoma-Kupka, Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin am Museum Angewandte Kunst im Doppelkopf in HR2 Kultur.
Interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.